Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Von einem, der auszog, das Lesen und Schreiben zu lernen, und zwar 40 Jahre nach seinem Schulabschluss, berichten wir heute. Und wir lassen uns von einem Studierenden mal erzählen, wie schwierig es ist, sich mit einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung selbst zu organisieren und dem Studium stringent zu folgen. Das gibt's unter anderem jetzt hier bei Campus und Karriere. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Leonard Amel. Guckt durch diese Brille und sieht etwas, was gar nicht da ist. Nein, das ist keine Halluzinationsbrille, sondern eine, mit der man Videospiele spielen kann. Aber auch arbeiten und lernen mit dieser sogenannten Augmented Reality Brille. Augmented Reality, das steht für erweiterte Realität. Man sieht also die Realität, aber erweitert um virtuelle Gegenstände. Inzwischen ist diese Technik auch in so mancher Berufsschule angekommen. In der Heinrich-Kleier-Schule in Frankfurt am Main zum Beispiel. Hier werden unter anderem Mechatronikerinnen oder Kraftfahrzeug- und Zweiradtechniker ausgebildet. Ludger Fittkau hat sich da erklären lassen, was Augmented Reality alles so kann und weshalb dringend mehr Geld in die Ausbildung damit investiert werden sollte.
Ein Schüler bewegt sich mit der Datenbrille vor den Augen wie ein Pantomime durch den Raum. Immer wieder greift er an eine virtuelle Tafel, auf der für ihn Fragen zu einem kleinen Modell einer Autowerkstatt lesbar sind, welches ganz real in der Ecke des Klassenzimmers steht. Das Rolltor vor der Autogarage klemmt, mithilfe der Augmented Reality soll es der Schüler nun per Fernsteuerung reparieren.
Man wechselt nun in den Automatikbetrieb, jetzt die Anlage im Automatikbetrieb
und das Tor fährt hoch. So, das ist jetzt oben am Anschlag angekommen
und das sollte nach einiger Zeit wieder runterfahren, tut es jedoch nicht. Somit ist der Automatikbetrieb fehlerhaft.
Ein Servicetechniker ist jedoch nicht vor Ort. Nun wird demonstriert, wie das Problem mit Hilfe der Augmented Reality aus der Ferne gelöst werden kann. Gerade in der Corona-Krise habe die Industrie diese Technik entdeckt, als Servicekräfte nicht einfach zu ihrem Auftrag fliegen konnten. Das erklärt Lehrer Sandro Hillenbrand dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein, der zum Schulbesuch gekommen ist.
Was passiert jetzt, wenn in Südamerika ein Ventil einer Pipeline einen Defekt hat und es kann kein Techniker aus Frankfurt dahin fahren? Dann steht da eine Anlage und das kostet Hunderttausende oder gar Millionen am Tag.
So seien große Firmen aus dem Rhein-Main-Gebiet dazu übergegangen, die Datenbrillen der Augmented Reality zu benutzen, so Sandro Hillenbrand.
Um ein sogenanntes Guided Teaching zu machen, sprich der angelernte Monteur oder der Monteur steht in Südamerika und die Spezialanforderungen bekommt er von einem Operator in Frankfurt genannt.
Die Kosten für eine Datenbrille liegen allerdings bei rund 4.000 Euro pro Stück und auch die Lizenzgebühren für die nötige Software seien hoch, so der Fachlehrer. Ohne Sponsoring durch die Industrie kann die Schule diese Technik im Unterricht deshalb bisher nicht verwenden. Die Schule hofft nun auf stärkere Förderung durch die hessische Landesregierung. Ministerpräsident Boris Rhein hält das grundsätzlich für förderungswürdig und verweist auf bereits vorhandene Projektförderung im Bereich Digitalisierung. Gleichzeitig will er aber auch die Industrie nicht aus der Pflicht entlassen, hier in die Technik zu investieren.
Diese Möglichkeiten erweitern natürlich zu lehren und zu lernen. Das ist für Schüler und für Lehrer ganz wichtig, aber natürlich auch für die Betriebe, die hier eine große Rolle spielen, weil das natürlich wirklich das Spektrum dessen, was man machen kann, enorm erweitert wird. Ich bin wirklich sehr beeindruckt.
Aus Sicht vieler der rund 2.900 Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Kleier-Schule in Frankfurt am Main muss das Land vor allem auch in Weiterbildung der Lehrkräfte sowie in IT-Personal an der Schule investieren. Denn im Schulalltag klappe da oft einiges mit der Technik noch nicht.
Die Technik geht nicht und wenn es so manchmal geht, dann geht der Lehrer nicht. Selbst der Lehrer versteht meistens die Technik nicht. Das ist das noch Schlimmere fast schon. Dann müssen die Schüler, die damit genauso wenig zu tun haben, das versuchen zu fixen oder so.
Dass es wenigstens einen Lehrer gibt, der sich irgendwie auskennt, weil unsere Lehrer, wenn irgendwelche Probleme haben oder so, wir versuchen halt so gut wie es geht zu helfen, aber dann wissen die auch nicht, wen die fragen sollen. Deswegen, ein Lehrer wäre ganz gut.
Der hessische Ministerpräsident versichert, dass er es für wichtig halte, in die Berufsschulen zu investieren. Allerdings wird in Hessen bereits jeder vierte Euro in die Bildung gesteckt, argumentierte er in der Diskussion mit der Schülerschaft, die aus der kleinen Aula in jeden Klassenraum der großen Schule per Video übertragen wurde. Auch das keine geringe technische Leistung. Der Ministerpräsident bekam von einer Schülerin jedoch schließlich eine klare Botschaft mit auf den Weg.
Das ist halt allgemein mit der Digitalisierung, dass es besser wird. Und ja, halt dort ein bisschen Geld investieren. Wir sind halt jetzt alle auf einem anderen Stand als die Schule zum Beispiel, dass man da irgendwie ein bisschen höher kommt.
Konzentration bitte. Oder noch so eine Phrase, motivier dich doch mal ein bisschen. Damit können Menschen mit ADHS herzlich wenig anfangen. ADHS, das ist diese Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Sich selbst zu organisieren, die Zeit sinnvoll einzuteilen oder scheinbar simple Aufgaben zu bewältigen, nichts schwerer als das, sagt der ADHSler. Genaue Zahlen, wie viele betroffen sind, gibt es zwar nicht, aber die Fachwelt geht von etwa 2-4% der Erwachsenen mit ADHS aus. Und aus den USA gibt es Schätzungen, dass zwischen 2-8% aller Erstsemester diese Diagnose gestellt bekommen würden. Wo liegen die Probleme beim Studieren mit ADHS und wie kann man sich helfen? Tim Uhl, der an der Universität Würzburg studiert und selbst ADHS hat, hat eine Selbsthilfebroschüre geschrieben, die gerade veröffentlicht wurde. Und ich hatte kurz vor der Sendung Zeit, Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Herr Uhl, ich frage jetzt mal ganz neugierig, indiskret, ist bei Ihnen ADHS diagnostiziert?
Ja, ganz genau. Es wurde bei mir schon im Grundschulalter diagnostiziert tatsächlich. Da allerdings gar nicht weiter behandelt, weil ich erstmal keine Probleme dadurch hatte. Und dann hat sich das Ganze erstmal verlaufen für eine ganze Zeit. Wiederentdeckt sozusagen wurde es dann bei mir vor, ja, nicht ganz 2 Jahren, gut 1,5. Ursprünglich auf der Suche nach der Ursache für Schlafprobleme, die ich schon immer hatte, aber zu dieser Zeit besonders. Und erst war mir dann auch gar nicht in den Sinn gekommen, dass das auch eine ADHS-Symptomatik sein könnte.
Und was ist da jetzt der Ansatz, das zu behandeln bei Ihnen?
Also ich habe mich dann tatsächlich relativ schnell dazu entschieden, es mit einer medikamentösen Behandlung zu versuchen, durch die ich fast schon paradoxerweise eigentlich deutlich besser schlafe und auch den ein oder anderen Vorteil darüber hinaus erfahre. Ja, bei wenig bis keinen Nebenwirkungen eigentlich.
Sie sprachen die Schlafprobleme an. Was für Schwierigkeiten haben Sie denn sonst noch im Studienalltag?
Bei mir persönlich vor allem organisatorische Probleme. Das Problem bei ADHS ist ja, dass manche Infos gar nicht ins Arbeitsgedächtnis gelangen. Ja, die entziehen sich also jeglicher Verarbeitung. Und wenn sie dann gespeichert sind, verschwinden sie schneller wieder als im Durchschnitt. Was natürlich bei so etwas wie Termineinhaltung zum Beispiel zum Problem werden kann, weil man den Termin gar nicht mitbekommt, der also sprichwörtlich zum einen Ohr rein und zum anderen wieder rausgeht. Wenn er dann hängen bleibt, wird er leichter wieder vergessen. Andere Probleme, die könnte man subsumieren unter dem Begriff der exekutiven Dysfunktion. Das ist ganz grob gesagt die Erschwerung des Vorgangs, mehr oder weniger abstrakte Ziele in leicht bewältigbare Teilschritte zu operationalisieren.
Ja, und leichter machen kann man sich eben mit dieser Broschüre, die Sie verfasst haben. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, so etwas zu machen?
Ja, ich bin da in erster Linie dadurch darauf gekommen, dass ADHS zu den häufigsten psychologischen Erkrankungen gehört, was sich auch in den Anfragen bei uns bei der KISS widerspiegelt. Also ich sage es vielleicht einmal kurz dazu, die KISS Würzburg, das ist die Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung. Ein langer Name, bei der ich als studentische Hilfskraft arbeite. Und da ich von Kommilitonen schon öfters gehört habe, dass schon mal Bedarf für ein Unterstützungsangebot bestanden hätte, aber den betreffenden Personen gar nicht klar war, an wen sie sich da wenden können.
Gehen wir mal so ein bisschen in die Broschüre rein. Was sind denn diese Haupttipps, die Sie haben für Studierende?
Ja, also grob gliedert sich die Broschüre in 2 Teile. Das ist zunächst ein eher allgemeiner Teil. Da reiße ich kurz Themen an wie Umgang mit ADHS, Aussicht auf Besserung der Symptome, ja, solche Geschichten. Und dann ein konkreter Teil mit ein paar ausgewählten Tipps und Strategien und Konzepten. Ja, das sind solche Sachen wie Stoffpläne oder To-Do-Listen oder Konzentrationsübungen. Es wird zum Beispiel wahrscheinlich niemand von der Empfehlung vom Hocker gerissen, sich eine To-Do-Liste zu schreiben. Mir geht es darum, die vielleicht banal klingenden Punkte im Zusammenhang mit ADHS zu erörtern, da es in der Erfahrung meistens nicht am mangelnden Wissen um die Strategien per se scheitert, also manchmal schon, aber in der Regel nicht, sondern an der Kontinuität in der Umsetzung und ihre Wechselwirkung mit der ADHS-Symptomatik.
Ich nehme an, die Tipps, die Sie da in dieser Broschüre verfasst haben, die helfen Ihnen auch selbst.
Ja, ganz genau. Also das war der Ansatz bei dem Ganzen, sogenanntes Peer-Counseling, das heißt Beratung von Betroffenen für Betroffene. Das heißt, ich habe versucht, niedrigschwellige Angebote zu machen, die sich aus meinem eigenen Erfahrungsschatz ergeben. Damit das Ganze dann nicht nur rein idiosynkratisch bleibt, habe ich dann noch den ein oder anderen Literaturhinweis auch gegeben. Und in diesem Sinne ist die Broschüre dann auch als Anregung zu verstehen, sich eben tiefer mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Wie ist denn Ihre Erfahrung? Welche Hilfestellungen gibt es denn von den Unis zum Beispiel, also mal abgesehen von Ihrer Kontaktstelle?
Es gibt Nachteilsausgleiche in verschiedenster Form, also Studienzeitverlängerung, Verlängerung von Abgabefristen, Einzelräumen von Klausuren und all sowas.
Jetzt gibt es ja schon einige Ratgeber im Netz zu ADHS und Studieren mit ADHS. Was hat Ihnen denn da gefehlt, sodass Sie einen eigenen verfasst haben?
Also es ging mir vor allem darum, ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren für die Hilfsangebote, die es eben gibt. Ja, also
die viele wahrscheinlich nicht wahrnehmen, die viele nicht kennen.
Die viele nicht kennen, ja, tatsächlich. Also das ist was, was man immer wieder gehört in Gesprächen mit Kommilitonen, dass sie mal Hilfe gebräucht hätten, aber dann nicht wussten, an wen sie sich wenden können.
Sagt Tim Uhl, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Würzburg. Er hat ADHS und eine Selbsthilfebroschüre für Studierende geschrieben, die im Netz mittels Suchmaschine leicht zu finden ist. Vielen Dank, Herr Uhl.
Sehr gerne. Ich danke.
Erschreckende Zahlen einer Studie der Uni Hamburg. 6,2 Millionen Erwachsene in Deutschland können nicht ausreichend lesen und schreiben. Nicht so gut jedenfalls, um ihren Alltag zu bewältigen. Das heißt, Buchstaben, Worte und kurze Sätze können diese Menschen schon lesen. Und das erklärt jetzt die Diskrepanz zur deutschen Alphabetisierungsrate von 99,9%. Aber sie haben eben Mühe, einen zusammenhängenden Text zu verstehen. Den Beipackzettel vom Medikament oder den Brief vom Amt etwa. 6,2 Millionen, das ist jeder achte Deutsche. Ansätze, diesen Menschen zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen, gibt es einige. Vorgestellt wurden sie auf einem Fachtag in Hamburg, den Axel Schröder besucht hat.
Uwe Scheele spricht mittlerweile über seine Schwierigkeiten mit dem Lesen und Schreiben mit Mitte 50. Anfang der 1970er Jahre als Schulkind in Hamburg-St. Pauli hat er erlebt, wie wenig die Lehrerinnen und Lehrer mit seinen Problemen anfangen konnten.
Die haben mich zum Psychologen geschickt. Der Arzt sagt, was soll der Mann hier? Ja, der ist krank. Geben Sie denen irgendwelche Beruhigungsmittel. Der ist hyperaktiv. Ich saß am Unterricht nachher. Ich sag, ich bin so stoned, ich kriege ja nichts mehr mit.
Auch als Erwachsener bekam er zu spüren, mit wie viel Unverständnis seine Umgebung auf seine Schwierigkeiten reagiert, ohne jedes Fingerspitzengefühl. Etwa dann, wenn er bei einem Arztbesuch einen Fragebogen ausfüllen sollte.
Dann kriegst du diesen Fragebogen, dann sagst du der Dame, ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Und hinter dir sind gefühlt so 6 Leute. Was können sie nicht? Ich sage, ich kann nicht lesen und schreiben. Sie können nicht lesen und schreiben. Und wirklich so diesen Wortschatz. Ich habe eine knallrote Birne in mir. War das sowas von... Ich habe mich richtig vergewaltigt gefühlt.
Geholfen hat ihm ein 3-monatiger Kurs des Projekts Neustart St. Pauli, das seit 2018 Angebote für, wie es heißt, gering literalisierte Menschen auf die Beine stellt. Und zwar dort, wo die Menschen leben, in ihrem Wohnumfeld, zum Beispiel im Haus der Familie mitten im Stadtteil St. Pauli. Christine Biskamp leitet das Projekt Neustart St. Pauli und seit einem Jahr auch Neustart Arbeit. Dabei geht es darum, konkrete Hilfen für das Berufsleben anzubieten. Beide Projekte werden im Rahmen der sogenannten Alpha-Dekade vom Bundesbildungsministerium gefördert. Heute ging es auf einem Fachtag in Hamburg darum, auch Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Thema zu sensibilisieren.
Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil, nämlich wenn wir erreichen wollen, dass es ein größeres Wissen zu dem Thema gibt und ein größeres gesellschaftliches Bewusstsein, müssen wir die Menschen informieren. Und gerade die in Kontakt kommen mit Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten, sollten darüber Bescheid wissen, sensibel damit umgehen und gute Instrumente zur Ansprache dieses sensiblen Themas haben.
Viele Betroffene könnten durchaus einzelne Wörter lesen, bekämen aber oft Probleme, wenn es um längere Texte geht, die dann wiedergegeben werden sollen.
Wir haben durchaus auch Leute, die haben in der Schulzeit Lesen und Schreiben gekonnt und die haben es wirklich wieder verlernt, weil es nicht geübt wurde. Ich sage zu den Teilnehmenden immer im Unterricht, Lesen und Schreiben lernen ist auch wie Sport. Wenn ich nicht trainiere, kriege ich keine Muskeln. Und wenn ich Lesen und Schreiben nicht trainiere und übe, dann verkümmert es wieder.
Oft würden Menschen mit Lese- und Schreibschwierigkeiten über die Jahre Strategien entwickeln, um im Alltag zurechtzukommen. Familienmitglieder oder Freunde helfen dann beim Ausfüllen von Formularen oder bei Briefwechseln mit Behörden.
Und da ist das gar nicht mehr so der große Impuls, noch was zu ändern. Und vor allen Dingen haben sie häufig auch eher negative Lernerfahrungen, viel Frust in der Schule erlebt, auch Angst vor dem Lernen vielleicht und nicht das Selbstvertrauen, dass sie da rangehen und sagen, ich schaffe das schon.
Uwe Scheele hat es geschafft. 3 Monate lang hat er einen Kurs von Neustart St. Pauli besucht. Eigentlich, sagt Uwe Scheele, hätte er damit schon vor 40 Jahren anfangen sollen, wenn es denn damals schon entsprechende Angebote gegeben hätte.
Ich unterhalte mich mit jemandem, merke, dass der nicht lesen und schreiben kann. Und dann sage ich zu denen, ich sage mal, dieses Lesen und Schreiben, das ist nicht für deren Kinder, das ist nicht für deine Mutter, das ist für dich. Das ist einfach nur für dich.
Uwe Scheele erinnert sich noch an den Moment, in dem er zum ersten Mal in den Leseflow kam, in dem er sich fast zwingen musste, das Buch dann auch wieder wegzulegen.
Lesen und Schreiben lernen noch im Erwachsenenalter. Vom Fachtag Alphabetisierung und Grundbildung in Hamburg war das Axel Schröder. Verwahrloste Schulklos und ziehende Fenster im Klassenraum. Die Liste der baulichen Mängel an deutschen Schulen ist ziemlich lang, der altbekannte Sanierungsstau. Bevor man die in die Jahre gekommenen Gebäude jetzt aber einfach saniert, wäre es da nicht geschickter, sie entsprechend neuester Erkenntnisse zu modernisieren, also besser an die Bedürfnisse der Lehrerinnen und Schüler anzupassen? Die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse zum Klassenzimmer und Schulgebäude der Zukunft – die wurden gestern auf einer Schulbaumesse in Berlin vorgestellt und Claudia van Laak hat sich dort für uns umgehört.
Nein, die Stände der Luftfilterhersteller sind nicht umlagert. Corona scheint für die Messebesucherinnen und Besucher vorbei zu sein. Großer Andrang dagegen bei Kai Riese. Seine Firma Algeco bietet Typenbauten für Schulen und Kitas, auch zur Miete. Das Versprechen, hier geht's schnell.
Es ist sehr gefragt im Augenblick, dieses modulare Bauen in allen Segmenten, gerade beim Schulen und Kindergarten, weil wir einen sehr, sehr hohen Bedarf haben. Die Schnelligkeit kommt drauf an. Das ist der Vorteil, den wir haben, weil wir bis zu 80-85% im Werk vorfertigen. Also haben wir eine ganz, ganz kurze Bauphase vor Ort, behindern niemanden, belästigen niemanden und das ist der große Vorteil.
Ginge es nach Kai Riese, würde alles noch schneller gehen. Sein Unternehmen wartet sehnsüchtig auf die digitale Baugenehmigung. Und wenn die 16 unterschiedlichen Landesbauordnungen angeglichen würden, ginge es auch zügiger mit dem Schulbau.
Da kranken wir. Wir haben 16 Bundesländer, da haben wir Unterschiede. Wir haben sogar noch Kommunalunterschiede. Selbst in einem Bundesland, das eine Kommune zur anderen Kommune wieder unterschiedlich das handhabt.
Die Architektin Sandra Glados setzt auf Qualität statt auf Schnelligkeit. Ihr Unternehmen GPE hat sich auf das Thema Beratung beim Schulum- und Neubau spezialisiert. Glados ist es wichtig, auch einen Pädagogen im Team zu haben.
Ich betrachte das natürlich aus dem Blickwinkel einer Architektin und eher aus dem Blickwinkel eines Pädagogen. Und wenn ich dann was anmerke, dass ich zum Beispiel sage, ja, dieser Klassenraum, der ist doch eigentlich jetzt groß genug und eigentlich gibt es doch hier jetzt gar nichts zu meckern, dass er sagt, naja, aber jetzt stell dir mal vor, du stehst hier und musst unterrichten und du bist nicht alleine, du hast noch 2 andere Erwachsene mit im Raum und du hast dann deine 25 Kinder, das passt doch gar nicht, das ist doch, das funktioniert nicht. Also es funktioniert jetzt aus deiner Sicht von den Quadratmetern her, weil es halt so vorgegeben ist, aber es funktioniert halt nicht in der Praxis.
Die Schulbauexpertin plädiert dafür, mehr Zeit in Vorbereitung und Planung zu stecken. Das erspare böse Überraschungen.
Das Schlimmste ist einfach am Ende, wenn sich die Leute, das ist ja in allen Bereichen so, die dann da wirklich arbeiten und jeden Tag verbringen, sich nicht wohlfühlen oder das vielleicht auch gar nicht können, weil ganz viele Dinge nicht bedacht wurden.
Zum Beispiel die Akustik. Eine gute Akustik im Klassenraum minimiert den Stress. Lehrerinnen und Lehrer müssen nicht brüllen, können ihre Stimme schonen, bleiben länger gesund. Deshalb sei es wichtig, alle am Planungsprozess zu beteiligen, sagt auch Katharina Stahlhofen von der Bundesstiftung Baukultur.
Was ist ein guter Raum? Ich gucke immer wieder Schulen an und es gibt Schulen, die haben keinen Vandalismus. Schulen, die eine gute Atmosphäre ausstrahlen, wo sich Menschen aufhalten, vielleicht auch noch nach ihrem Unterricht. Das hat Gründe. Und ich glaube ganz fest daran, dass es die Mitbestimmung von Raum auch ist. Und ein Zusammenarbeiten auch der ExpertInnen. Also wir brauchen die PlanerInnen, aber ich glaube, wir brauchen eine viel stärkere Kommunikationskultur und Mitsprachekultur, damit auf Augenhöhe Raum gestaltet werden kann.
Die große Nachfrage nach Typenbauschulen sieht die Architektin äußerst kritisch. Das gehe in die völlig falsche Richtung, sagt Katharina Stahlhofen.
Dass die Typenbauten nicht den Anforderungen genügen. Typenbauten sind von der Stange. Sie haben nicht die individuelle Kraft, die Räume brauchen, in denen junge, aber ich denke eigentlich alle Menschen lernen sollten.
Individuelle Schulbauarchitektur hat seinen Preis, zahlt sich aber langfristig aus. Das ist die Überzeugung der Bundesstiftung Baukultur. Die Architektin Sandra Glados sieht das genauso. Ihr Unternehmen hat den Bau verschiedener Auslandsschulen begleitet. In Athen, Kairo oder Teneriffa. In Kiew soll eine leerstehende historische Zuckerfabrik zur deutschen Schule werden, wenn der Krieg vorbei ist, sagt Architektin Glados.
Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Mein Name ist Leonard Ameln. Machen Sie es gut. Tschüss.